Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Mit Heike Sikuni, hallo, und gerade jetzt in den Herbstferien, da stehen heute bei uns natürlich Reisen mit Kindern oder auch mit Enkelkindern auf dem Programm. Da muss man sich nicht nur fragen, wie viel Spielzeug muss in den Koffer, sondern man fragt sich vor allem, wo fahre ich hin, was macht Kindern und Erwachsenen Spaß. Da stehen Natur und Tiere ganz hoch im Kurs, und wenn dann auch noch Bergpanorama und ein familienorientiertes Tourismusprogramm dazukommen, da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Wir haben das mal getestet und unseren Domradio-Reporter samt Familie nach Tirol geschickt. Die gemeinsame Radtour, das Wochenende im Freizeitpark, die Badeferien im All-Inclusive-Hotel mit Limo gratis. Wenn man mit Kindern Ferien macht, dann sollte das allen Spaß machen. Wie kann Aktivurlaub vor allem mit kleinen Kindern aussehen? Diese Frage haben wir uns in Domradio Reisen gestellt und sind bei der Recherche auf die Ferienregion Hohe Salve in Tirol in Österreich gestoßen. Da wird der Fokus nämlich ganz auf das Familienwandern gelegt. Wie man die Kinder erst in die Wanderschuhe rein und dann auf die Berge raufbekommt, das stellt sich Tourismusmanager Stefan Grafel so vor. Man muss den Kindern ein Ziel setzen.
Wir haben uns gedacht, mit den Bergerlebniswelten, die es hier überall gibt, hat man für die Kinder ein traumhaftes Wanderziel, wo sie begeistert und voller Euphorie den Berg erstürmen. Das sind Spielplätze am Berg, was meistens leicht zu erreichen sind mit den Bergbahnen, oder man kann auch hinwandern und hat da verschiedene Themenschwerpunkte wie Naturlehrpfad, Wasserspielplatz oder Märchenlandschaft. Und die Kinder können da noch spielerisch die Natur entdecken, erleben und den Doktorat in der Natur verbringen.
Schöne Theorie, ob das in der Praxis tatsächlich so funktioniert, das wollte ein Kollege aus der Redaktion mal ausprobieren und hat den Selbsttest gemacht mit zwei kleinen Kindern eine Woche in die Berge nach Tirol. Und wie es war, das erzählt er uns gleich selbst. In Domradio Reisen sind wir ja passend zu den Herbstferien mit Kindern unterwegs, und die lieben es, wenn sie beschäftigt werden. Das gilt im Urlaub noch mehr als zu Hause, denn so viel Spielzeug passt gar nicht in den Koffer, dass man dieselbe Auswahl wie zu Hause haben könnte. Das wissen auch Tourismusanbieter, die sich auf Familienferien spezialisiert haben. In Tirol, in der Ferienregion Hohe Salve zum Beispiel, da hat man sich ganz auf Familien eingestellt und regelrechte Bergerlebniswelten aufgebaut.
Klangsteine erzeugen diesen leicht schaurigen Ton. Mit nassen Händen streicht der Besucher über die glatten, gesägten Scheiben aus Naturstein. Es ist eine von vielen Stationen des sogenannten Hexenwassers. Kinder sollen hier die Natur hautnah erleben. Aber zurück zum Anfang. In Hochsöll startet die Wanderung mit unserer Führerin Isabella. Und die Idee des hautnahen Naturerlebnisses nimmt sie ernst und überredet uns, die Schuhe auszuziehen.
Wenn man es nicht gewohnt ist, ist vielleicht besser, man nimmt die Schuhe dann auch mit oder er zieht es dann unterwegs einmal aus. Aber es ist eigentlich, wäre es schon Sinn der Sache, dass man den auch barfuß geht dann.
Mit nackten Füßen wandern wir dort, wo im Winter Schnee liegt und die Skiläufer relativ achtlos die Natur an sich vorbeirauschen lassen. Der kostenlose Naturerlebnispark heißt Hexenwasser, zum einen, weil hier viel Wasser den Berg herunterfließt, zum anderen sollen der Sage nach zwei Kräuterhexen in den Bergen gelebt haben.
Sie haben natürlich, wie es halt wirklich eine Hexe ist, früher Tinkturen gemacht und mit Kräuterkunde auch wirklich die Menschen dann heilen, will ich jetzt nicht sagen, aber haben sie ihnen einfach geholfen. Und irgendwann hat halt der Kirche das dann nicht mehr gepasst und weil dann sind die Leute nicht mehr in die Kirche und haben gebetet, um gesund zu werden, sondern sind dann zu diesen Hexen hin. Ob es jetzt wirkliche Hexen waren, ist natürlich eine andere Frage.
Die Kraft der Wildkräuter wird bis heute geschätzt. Und davon findet man auch jede Menge noch auf den mageren Almwiesen oder im Garten der Simonalm, einem 400 Jahre alten Bauernhaus, das hier oben wieder aufgebaut wurde. Es gibt auch eine ganz besondere Kirschsorte an der Hohen Salve. Isabella erklärt in einer maßstabsgetreuen, begehbaren Kirsche, wie die Frucht den Weg nach Hochsöll gefunden hat.
Der Koller Simon, das ist der Bauer von hier, im Krieg, der war, ich glaube, es war in Russland stationiert. Und da hat es diese Kirsche gegeben und die auch in ganz extremen Bedingungen gewachsen ist. Und er hat sich gedacht, er nimmt da eine mit her. Und deshalb hat er die damit hergebracht und hat sie da veredelt. Und das ist jetzt die Seifenkirsche, die gibt es auch nur hier.
Rot wie der schwere Wein, samtschwarz im Aussehen, fest im Fleisch, süß wie Honig. So werden die Charaktereigenschaften der Salvenkirsche beschrieben. Apropos Honig, die nächste Station auf dem Rundweg. Hunderttausende fleißige Bienen sammeln den Nektar der Alpenkräuter und bringen ihn in die Stöcke des betretbaren Bienenhauses. Die Stöcke sind für die Besucher transparent gehalten, um den Tieren bei der Arbeit zusehen zu können.
Weil im Bienenstock drinnen ist es auch stockdunkel. Die haben auch kein Licht. Und deshalb kann man sich da mal fühlen wie eine Biene. Magst du mit mir mal durchgehen?
Isabella nimmt uns an die Hand und zeigt uns, wie dunkel so ein Stock ist und wie man sich dann als Biene fühlt. Dafür müssen wir vor dem Bienenhaus durch eine Klappe krabbeln.
Also nach dem Vorhang kann man dann aufstehen, gell?
Ja, ja, gut.
Es kann nichts passieren, es ist nichts Gefährliches hier drinnen.
Jetzt können wir uns nur noch vorantasten. Und bald ist der Ausgang wieder erreicht. Aber zurück zum Wasser. Auf der Barfußwanderung kann man zwischendurch Staudämme bauen, eine Steinmühle sehen, die Kieselsteine rundschleift. Man kann in ein Moortretbecken einsteigen und durch ein Becken mit Steinöl warten.
Also einmal durchgehen und es ist so ganz leicht ölig und das lässt man dann auch auf die Füße dann drauf. Ganz toll bei Schuppenflechte und bei Hauterkrankungen. Und es wird bei uns da oben am Aachensee gewonnen.
Begeistert laufen die Kinder mit und freuen sich auf jede neue Station. Irgendwie geht's den Kindern heutzutage besser. Diesen Eindruck teilt auch unsere Führerin Isabella, die selber Mutter ist.
Gut, früher, man ist halt einfach mitgegangen. Und heutzutage, wenn man die Kinder irgendwo wandern geht, dann oh und sums und mal, wie weit ist es denn noch? Und das passiert jetzt hier am Hexenwasser, ich sage mal, so gut wie nie. Weil einfach immer wieder ein Ziel vor Augen ist und wieder was Neues geboten wird.
Und damit haben es auch die Eltern von heute besser. Logisch.
Weil wenn die Kinder glücklich sind, sind auch die Erwachsenen glücklich.
Wohl war der Naturerlebnispark Hexenwasser an der Hohen Salve in Tirol. Tobias Fricke und Familien waren dort. Das Hexenwasser erreicht man übrigens auch ganz bequem per Bergbahn oder man macht auch aus dem Besuch gleich ein Wanderziel, denn man kommt auch zu Fuß rauf. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf der Hohen Salve, einer der schönsten Aussichtsberge in Tirol. Hohe Salve ist allerdings ein komischer Name. Die Berge drumherum, die heißen weder Kaiser oder Zahmer Kaiser, so wie es sich gehört. Hohe Salve, der Name Salve, hat aber einen sehr netten Ursprung. Er kommt nämlich aus dem Lateinischen und heißt genau, sei gegrüßt. Und das gilt heute besonders für Touristen mit Kindern. Unser Thema heute in Domradio Reisen. Mit der Familie in die Berge, das ist das Schwerpunktthema in der heutigen Reisesendung. Und wir haben ja eben schon gehört, wie erlebnisreich Wandern mit der ganzen Familie sein kann und vor allem wie entspannt. Und es muss ja auch nicht immer das Wandern sein in der Alpenregion, da gibt es ja noch mehr zu entdecken, zum Beispiel auf dem Bauernhof. Die Tourismusregion Hohe Salve in Tirol, die bietet deswegen geführte Bauernhoftouren an. Tobias Fricke hat mit seinen Kindern so eine Tour gemacht. Hallo Tobias.
Hallo Heike.
Ja, geführte Bauernhoftour klingt vielleicht erstmal nach Großbetrieb und Massenabfertigung?
Ja, ist es aber nicht. Eher das Gegenteil. Wir haben uns mit drei anderen Familien an einem Treffpunkt versammelt, wurden dort von der bauernhofeigenen Kutsche abgeholt und immer dabei war auch die holländisch-österreichische Begleiterin Luz.
Wir sind jetzt unterwegs am Penningberg und bleiben jetzt beim Rottenauer, das ist, so heißt der Bauernhof, bleiben jetzt stehen und da werden wir uns, wird der Bäuerin uns was erzählen über wie das hier am Bauernhof so geht, was hier lebt und von was sie auch leben.
Ja, und was lebt alles so auf diesem Bauernhof?
Genau, da wird es dann spannend für die Kinder vor allem wegen der kleinen Tiere. Zum Beispiel zeigt uns die Bäuerin Andrea Lohinger die flauschigen Wachteln.
Die werden jetzt direkt schon abgehärtet, damit die auch später keine Angst haben vor den Kindern, oder?
So ungefähr, ja, genau. Also die sind, ja, bei uns, die Kinder fassen sie natürlich auch an, außer meine Tochter. Also die mag nicht wirklich gern Federvieh, die traut sich die gar nicht anfassen. Aber alle Kinder, die was halt zu Besuch kommen, nehmen sie eigentlich schon her, ja.
Natürlich gibt es auf diesem Hof dann auch Pferde, Kälber, Hühner. Und jetzt weiß ich auch endlich den Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen.
Es sind natürlich Kaninchen. Hasen sagt man einfach immer so in der Umgangssprache. Aber es sind tatsächlich Kaninchen, es sind Zwergkaninchen. Das sieht man an den Ohren schon mal. Also die Ohren sind relativ kurz. Hasen haben dann doch sehr lange Ohren. Sie sind auch kleinbleibend. Und diese, die mit den Hängeohren, das sind eben Zwergwiderkaninchen.
Das hört sich ja alles ganz idyllisch an, aber jetzt ist so ein Bauernhof ja eigentlich auch ein Wirtschaftsbetrieb. Mhm. Streicheltiere sind da relativ nutzlos. Traditionell wurden Hühner und Kaninchen ja aber eigentlich geschlachtet.
Das hat unsere Besuchergruppe natürlich auch interessiert. Wir würden ja auch niemals unsere Haustiere schlachten wollen. Deswegen haben wir die Bäuerin gefragt, man durfte sie ja alles fragen. Und da hat sie was gesagt, was wir von ihr eigentlich so nicht vermutet hätten.
Gegessen wird also grundsätzlich bei uns kein Tier, das ist das Problem.
Nein?
Nein.
Sind Sie Vegetarier?
Nein, das nicht, aber unsere eigenen Tiere werden einfach nicht gegessen, das ist halt das. Also.
Das heißt, Sie lassen auch nicht schlachten?
Nee, eigentlich nicht. Also früher hat es der Opa gemacht, mein Mann greift grundsätzlich kein Federvieh an und ne, ich kann es auch nicht. Also die haben eigentlich mehr oder weniger das ewige Leben, ja.
Ein Bauer, der kein Federvieh anguckt, ist ja auch angreifen kann, auch ganz nett. Ne?
Also das war auf jeden Fall extrem beruhigend für die Kinder, dass hier kein Tier unters Hackmesser kommt. Was aber sehr wohl gehackt wird, sind die Kräuter, die im Überfluss auf den umliegenden Almwiesen da wuchern. Und da kommt unsere Begleiterin Luz wieder ins Spiel. Die ist nämlich nicht nur Wanderführerin, sondern auch Kräuterexpertin. Und daran lässt sie uns teilhaben. Und ich habe mich direkt unbeliebt gemacht hier.
Und können wir gemeinsam einen Aufstrich machen. Hier habe ich zum Beispiel schon einen Giersch. Kennt ihr Giersch?
Giersch ist furchtbares Unkraut.
Oh. Wer sagt denn sowas?
Ja, das ist ganz falsch.
Der breitet sich so aus.
Sagt man nicht Unkraut, sage ich immer, sondern Wildkraut. Das klingt viel positiver. Und wenn man dann auch noch weiß, wie gesund das ist, dann sagt man das überhaupt nie mehr.
Also Giersch ist tatsächlich gut essbar. Ich habe es probiert. Ich habe mich auch schnell überzeugen lassen. Luz hat uns einen leckeren Kräuteraufstrich an Ort und Stelle dann angefertigt und erklärt, wer Giersch isst, bekommt keine Gicht. Wusstest du auch noch nicht, oder?
Nee, und lässt du den jetzt stehen im Garten, den Giersch?
Wir haben das tatsächlich in unsere Küche mit eingebunden und ich muss sagen, es schmeckt ganz normal. Es ist ein leckeres Kraut, kann man essen.
Was man auf alle Fälle sieht bei so einem Familienerlebnis auf dem Bauernhof, da lernen auch die Großen noch was. Tobias Fricke hat sich das in Tirol in der Region Hohe Salve angeschaut. Was gibt es sonst noch, wenn man nicht viel wandern möchte?
Also es gibt zum Beispiel eine große Freizeitanlage mit Badesee, Minigolf, Sommerrodelbahn. Für größere Kinder ist die Almkäserei bestimmt ganz nett. Also man kann sich die Käseherstellung anschauen. Es gibt Kinderangeln und es gibt Ponyreiten. Mhm. Und das ist natürlich vor allem bei den Mädchen beliebt. Davon habe ich zwei und davon erzähle ich gleich.
Kufstein, Kitzbühel, Rigi, Wilder Kaiser, das sind Berge, Städte, die viele von uns kennen, zumindest vom Namen nach. Und mittendrin, da steht die Hohe Salve, ein beliebter Aussichtsberg in Tirol. Und da hat man sich auf Urlauber mit Kindern eingestellt. Und was gehört unbedingt dazu, damit Kinder tierisch gut drauf sind? Große Augen, weiches Fell, Ponys zum Reiten. Genau, und streicheln kann man die auch. Gleich unser Thema in Domradio Reisen. Heute verreisen Sie mit mir. Mein Name ist Heike Sikuni. Familienurlaub in den Alpen, das muss nicht immer Wandern bedeuten. Unser Reporter Tobias Fricke, der ist in Tirol unterwegs gewesen, in der Ferienregion Hohe Salve. Und da ist man ganz auf Familien eingestellt. Die Gastgeber bieten vieles an, zum Beispiel das Ponyreiten. Aber das ist nicht nur für Kinder, Tobias, ehrlich.
Das ist vor allem für die Kinder. Wenn ich da drauf säße, wird das Pferd, glaube ich, zusammenbrechen. Also auf dem Pferderücken sitzt das Kind, geführt wird es von Mama oder Papa. Also von daher haben schon alle was davon. Und es gibt natürlich ein bisschen was zu beachten, aber grundsätzlich gilt, Eltern oder Kinder brauchen keine Angst zu haben, das hat uns Renate erklärt.
Die Kinder müssen gar keine Angst haben, sie müssen immer nur aufpassen, wenn Traktoren kommen oder wenn andere Pferde kommen, dass sie sich gut festhalten und der Führer immer gut hält, weil das ist natürlich für die Ponys immer spannend und etwas anderes. Aber sonst sind sie das alles gewöhnt. Ich mache das schon über 30 Jahre.
So viel Erfahrung beruhigt natürlich. Und dann Ausrüstung braucht man eigentlich selber dann nichts mitzubringen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also den Helm bekommt man ja gestellt. Bequeme Kleidung, klar. Also jetzt Rock oder Kleid bei Mädchen ist auch nicht so günstig. Eher so eine Hose anziehen. Und ganz wichtig, festes Schuhwerk.
Man braucht schon feste Schuhe, gell? Weil manchmal kommen die oft einmal die Holländer mit so Flipflops und so. Oh, das ist dann schon immer gefährlich, gell? Feste Schuhe einfach, Lederschuhe wären am besten. Wenn sie mal draufsteigen, dann tut es halt ein bisschen weh. Und wenn sie auf die Zehen draufsteigen, ist natürlich, gibt es einen gescheiten Blauen.
Einen gescheiten Blauen, hat sie hier gesagt. Und kurz danach stand mir tatsächlich ein Pony auf dem Fuß.
Ah, da steht jemand auf meinem Fuß.
Stimmt.
Das Pferd?
Ja. Deswegen ist es gut, keine Flipflops anzuhaben.
Ist aber alles gut gegangen. Also ansonsten ging es stündchenlang durch den kleinen Ort Itter. Auf halber Strecke durften die Tiere auch mal aus einem Brunnen saufen. Und unser Pony Mira hat den ganzen Kopf unter Wasser gehalten. Kann man hier ganz schön hören. Also ein schönes Natur-Pur-Erlebnis, vor allen Dingen für die Kinder.
Ja, und gibt es bei so einem Trek eigentlich auch immer so ein, ja, so ein Führungspferd, so ein spezielles Pferd, das vorausgehen muss, ein Leitpferd?
Also es gibt schon dominantere Pferde und weniger dominante, aber bei so einem Trek oder zumindest bei unserem Trek war es so, dass das Pferd, das vorne weggeht, die Leitung automatisch übernimmt. Das hat mir Renate erklärt.
Ja, das kannst du bei jedem beobachten. Wenn das andere hinten geht, dann haben sie die Ohren immer so ein bisschen auf der Seite. Zum Beispiel sieht man jetzt bei der Cindy. Und sobald sie vorne sind, dann ist die Aufmerksamkeit da. Dann ist sie, die sieht alles, weil sie als erstes geht natürlich, nicht? Und dann ist es nicht so langweilig hinter dem anderen Pferd hinten nach, sondern da ist sie dann die Erste und muss immer alles beobachten, wo irgendwas vielleicht sein könnte. Und dann sind immer die Ohren gespitzt, wenn sie vorne geht.
Ja, also wieder was dazugelernt bei dieser Ponywanderung in Itter.
Genau, und war unterwegs mit Cindy und mit Mira. Die zwei habe ich jetzt behalten. Tobias Fricke war unterwegs in der Ferienregion Hohe Salve in Tirol und vom Erlebnis einer Sonnenaufgangwanderung ganz ohne Pferde erzählt er uns gleich. In der Domradio Reisen, da sind wir heute in der ersten Stunde unterwegs mit Kindern und zwar in den Tiroler Bergen. Da liegt dem Wanderer eine traumhafte Natur zu Füßen. Das ist soweit nichts Neues. Für Kinder hat traumhafte Natur allerdings leider meistens nur begrenzten Reiz. Aber man kann auch eine Wanderung mit Kindern ganz spannend machen, sogar zu einer sehr außergewöhnlichen Tageszeit. So hat unser Reporter Tobias Fricke in aller Herrgottsfrühe seine kleine Tochter aus dem Bett geholt. Und dann haben die beiden gemeinsam an einer Sonnenaufgang-Wanderung teilgenommen.
Magere 4 Male schlägt die Kirchturmuhr. Es ist wahrhaftig 4 Uhr am Morgen. Aber der Dorfplatz in Itter ist gut gefüllt. Etwa 60 tapfere Wanderer, überwiegend Einheimische, warten auf einen ganz besonderen Aufstieg. Und auch wenn hier alle um 3 Uhr irgendwas aufgestanden sind, es ist nicht zu früh.
Das ist eine Sonnenaufgangswanderung. Also wir sind dann am Berg, wenn die Sonne aufgeht. 5.51 Uhr oben am Berg.
Alpinexperte Joe hat hier heute Morgen das Sagen. Im Winter ist er Skilehrer, ist der Schnee geschmolzen, führt er die Menschen durch die Bergwelt. 680 Höhenmeter müssen wir heute überwinden und weniger als 2 Stunden bleiben, bis er die Masse an Leuten auf den Gipfel geschleust haben muss. Aber die Wandergruppe ist hoch motiviert.
Es war schon immer ein Wunsch, einmal Sonnenaufgang auf dem Berg zu erleben. Vom Gefühl her, vom Romantischsein her. Na, und eine Freundin hat das vor 2 Wochen gemacht und da habe ich die Fotos gesehen und wenn man das sieht, dann muss man hoch.
Kinder zu motivieren ist anfangs in der Dunkelheit zugegebenermaßen etwas anspruchsvoller. Das weiß auch Wanderführer Joe.
Jetzt in der Früh ist es ein bisschen schwierig, weil wenn die um 3:30 aufstehen müssen, das sind dann schon die Hardcore-Kids. Also da macht nicht jeder mit.
Aber immerhin kann man die Kinder und sich selber auch natürlich damit motivieren, dass es nachher ein tolles Frühstück geben wird. Mal schweigend, mal plaudernd gehen wir weiter aufwärts, aber langsam weicht die Dunkelheit einem diffusen Licht. Einige Jungkühe liegen relativ unbeteiligt auf den Almwiesen und warten auf die ersten echten Sonnenstrahlen. Gegen 5:45 beginnt die letzte Steigung. Und von weitem schon hören wir die Blasmusik, die uns auf 1535 Höhenmetern willkommen heißen wird. Dann oben anzukommen, den Wettlauf mit der Sonne geschafft zu haben, ist ein berauschendes Gefühl.
Wunderschönes Erlebnis, traumhaft. Mit der Familie um die Zeit herum, herrlich.
Das Tolle ist, wenn man oben am Berg ist und alle da sind, alle das geschafft haben, das Erfolgserlebnis, glaube ich, für sehr viele da oben ist doch groß. Für mich ist es dann erst dann, wenn wir wieder alle gesund unten im Tal sind. Aber jetzt genießen wir mal den Augenblick.
Für diesen Augenblick auch Danke zu sagen, ist den Wanderern ein besonderes Anliegen. Wir versammeln uns zu einer Morgenandacht.
Wunderschönen guten Morgen noch einmal.
Morgen.
Jetzt möchte ich noch kurz einladen auf eine kleine Andacht.
Lobet uns feinet ihr Völker den Herrn.
Während andere sonntags um die Zeit noch schlafen, haben wir den Morgen voll ausgekostet. Nur eine Kleinigkeit fehlt noch zum Glück. Das Frühstück. Dafür geht's dann wenige Meter weiter auf die Kraftalm, wo schon ein reiches Buffet wartet und die Einheimischen für die Stimmung sorgen.
Ja, mit dieser Sonnenaufgangswanderung geht unser Familienurlaub in Tirol zu Ende. Wenn Sie gerne mehr über Urlaub rund um die Hohe Salve machen, im Internet stellt sich die Region unter hohe-salve.com vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, in der ersten Stunde von Domradio Reisen, da waren wir ja unterwegs in Tirol und deshalb hat Daniel Hauser mal ganz tief in die Tiroler Musikkiste gegriffen und dabei hat er was Kurioses vorgeholt, nämlich den Tiroler Musiker Hermann Del Lago. Der kommt eigentlich aus einem musikalisch ganz traditionellen Umfeld, so mit Blasmusik, aber er ist viel gereist und hat überall in der Welt Musikstile gesammelt und mit seinem Stil gemischt. Seine CD Tobatak führt zum Beispiel stilistisch nach Indonesien. Daniel Hauser stellt uns jetzt den Tiroler Weltmusiker vor.
Sein Vater war 24 Jahre lang Kapellmeister der Tiroler Stadtmusikanten von Landeck. Als der Sohn Hermann Del Lago dann selbst anfing, Trompete zu spielen und mit seinem eigenen Blasmusikensemble aufzutreten, da war fast schon klar, dass er eines Tages die Stellung seines Vaters übernehmen würde. Zuerst ging Hermann noch ans Innsbrucker Mozarteum und fing danach als Gymnasiallehrer an, doch seit 1996 ist er freischaffender Künstler. Den Landecker Stadtmusikanten hat er Popmusik beigebracht und für ihn selbst waren Reisen auf die indonesische Insel Sumatra wegweisend. Er lernte das Volk der Batak kennen, die am Toba-See leben, dem größten Vulkankratersee der Welt. Dort traf er auf seine spätere Ehefrau und dort hat er die traditionelle Musik der Batak für sich entdeckt. Jetzt ist es soweit und er hat einige dieser Lieder neu bearbeitet und zu einem Album zusammengestellt. Tobatak heißt es. Auf ihm wirken berühmte indonesische Musiker mit, wie der Flötist Korem Sihombing, Butet von Hermann Del Lago.
Das Wetter passt ja wieder, also kann man jetzt in den Herbstferien raus mit den Kindern. In NRW gibt es zum Beispiel jede Menge Premium-Wanderwege. Einer davon ist der Rothaarsteig, der über die Höhen des Rothaargebirges von Brilon nach Dillenburg verläuft, also mitten durch Sauerland und Siegerland. 154 Kilometer ist dieser abwechslungsreiche Weg lang und zu den Besonderheiten gehört, dass er von sogenannten Rangern betreut wird. Und wer mit Kindern unterwegs ist, der sollte unbedingt einen Ranger buchen. Schon äußerlich sieht der richtig gut aus.
Ja, wir sind meistens zu Fuß unterwegs, um ja auch besser mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und ja, wir werden angesprochen dadurch, dass wir ja durch unsere Kleidung auffallen, erkennen uns die Wanderer und Gäste und sprechen uns dann auch an, ja.
Vor allem durch den Hut fällt Matthias Speck auf. Es ist der klassische Pfadfinderhut. Die Ranger der nordamerikanischen Nationalparks tragen diesen Hut. Und mit diesem Hut wird auch der deutsche Forstwirt zum Ranger. Im Nationalpark Eifel trifft man ihn an und eben auch hier am Rothaarsteig. Drei Aufgaben hat der Ranger vor allem.
Das eine ist die Information der Besucher, die Fragen haben hier zur Natur, zum Steig, aber auch zu Übernachtungsmöglichkeiten, Einkehrmöglichkeiten. Wir achten darauf, dass sich alle Menschen im Wald benehmen. Wir bieten geführte Wanderungen an für Erwachsenengruppen, genauso wie für Schulgruppen oder Kindergruppen. Und das Dritte sind praktische Tätigkeiten, das heißt die Pflege, Instandhaltung der Einrichtungen hier am Rothaarsteig.
Das passiert besonders im Winter. Jetzt ist die Zeit der Führungen. Und weil er unterwegs viel gefragt wird, muss der Ranger auch viel wissen über Fauna und Flora am Rothaarsteig.
Man ist halt jeden Tag draußen bei der Tätigkeit als Ranger, sondern man hat ja auch vorher schon die Ausbildung gemacht und ja, hat meine Jugend sozusagen auch schon im Wald verbracht und sogar auch meine Kindheit und bin eigentlich immer draußen und kann mir das auch anders gar nicht vorstellen.
Rund 3 Stunden ist Matthias Speck mit den Gruppen unterwegs. Für Kinder hat er in der Hosentasche immer Anschauungsmaterial parat.
Jetzt zum Beispiel, hier sind die Zähne eines Wildschweinkeilers. Der Jäger nennt das Waffen oder Gewaff. Und dann habe ich unten erstmal diesen längeren Zahn. Ja, das ist dann, ich sag mal, die Waffe des Wildschweines. Ja, mit dem er sich wehrt, auch gegenüber Artgenossen, anderen Keilern. Ja, und dann hier diesen Hadra, wie man das nennt, der dient als Wetzstein, um ja, die Waffe zu schärfen.
Ein Weg der Sinne soll der Rothaarsteig sein und gerade die wirtschaftlich uninteressanten Bäume geben dem Weg einen verwunschenen Charakter.
Die Bäume haben Drehwuchs, die haben Risse, die haben Rindeneinwachsungen, haben nur einen geringen Anteil, ganz geringen Anteil astfreies Holz. Das sind ja mehr so einzeln stehende Bäume hier und ja für die Natur, für den Naturschutz besonders interessant.
Hinzu kommen die vielen Quellen auf den Höhen des Rothaargebirges. Hier in der Gegend entspringen zum Beispiel Sieg, Lahn und Eder. Matthias Speck ist für den Abschnitt des Rothaarsteiges im Kreis Siegen-Wittgenstein mit einem Kollegen zuständig. 10 Tage arbeitet er jeweils am Stück. Nach der morgendlichen Büroarbeit geht es hinaus und hinauf. Zum Beispiel mit Gruppen auf die Ginsburg, eine Burgruine aus dem Mittelalter. Vom restaurierten Turm bietet sich eine herrliche Aussicht mit Blick bis in die Eifel, wenn das Wetter mitspielt. Hier auf der Burg wird der Ranger dann auch zum Historiker und erzählt vom bekanntesten Burgherrn der Ginsburg, der eine wichtige Rolle im niederländischen Freiheitskrieg spielte, Wilhelm I. von Oranien.
Auch genannt Wilhelm der Schweiger, der von hier aus, ja, ich sag mal, in den Krieg gezogen ist. Der hat seine Truppen oben auf der Ginsberger Heide, hat er seine Truppen gesammelt und ist von hier aus in die Niederlande gezogen, um die Niederlande von den Spaniern zu befreien.
Das ging schief, aber immerhin hängt vom heutigen niederländischen Königspaar ein Bild im kleinen Museumszimmer der Ginsburg und zeigt die noch heute enge Verbundenheit mit derer von Oranien-Nassau. Hinab von der Ginsburg führt der Weg vorbei an einer Bank aus einem uralten, riesigen Eichenstamm. Hier ist Ranger Matthias Speck dann ein Sagenerzähler. Die Bank erinnert nämlich an den Raubritter Hans Hübner, der von der Ginsburg aus die Reisenden überfiel.
Hans Hübner war übrigens ein Einäugiger, hatte nur ein Auge. Er hatte die Hufeisen auf seinem Pferd verkehrt herum drauf montiert und hat somit die Verfolger genarrt. Also immer wenn die Verfolger auf seine Spuren kamen, sind sie in die verkehrte Richtung gefolgt, weil er die Eisen auf seinem Pferd verkehrt herum drauf genagelt hatte.
Genützt hat das dem Raubritter nichts. Er wurde erwischt, seine Burg 3 Tage lang abgebrannt, der Raubritter starb fluchend, begraben an einer Eiche zu Fuße seiner Burg und als die Eiche umstürzte, wurde aus dem Baum diese Ruhebank für die Rothaarsteigwanderer.
Man sagt, die Seele des Raubritters würde man nachts hier noch in Form einer Eule hören.
Stefan Quelitz war unterwegs mit dem Ranger auf dem Rothaarsteig. 6 Ranger sind es insgesamt, die mit Rat und Tat auf dem Rothaarsteig anzutreffen sind. Führungen für Kinder- und Schulgruppen sind übrigens kostenlos. Erwachsenengruppen kosten was. Infos dazu gibt's im Internet unter der Seite rothaarsteig.de. So, und eben hatten wir ja schon einen Frischlufttipp für die Herbstferien, ein Ausflug mit Kindern. Jetzt geht's auch mal wieder rein in eine Burg und ins Mittelalter. Stippvisite in dunklen Kerkern und dicken Steintürmen. Kann man haben in Schloss Hohenlimburg bei Hagen, denn Hohenlimburg ist die am besten erhaltene mittelalterliche Höhenburg in Westfalen. Hoch oben über dem Lennetal ragt sie auf und hat heute sogar ein spätbarockes Schloss mitsamt Höhengarten zu bieten. Vom Wehrgang rund um den Burghof aus hat man außerdem einen wundervollen Blick in die sauerländischen Wälder.
Hohenlimburg ist die einzige erhaltene Höhenburg Nordrhein-Westfalens und wir haben auch hier den einzigen barocken Höhengarten.
Höhengarten und Höhenburg deshalb, weil das imposante Gebäudeensemble auf immerhin 239 Metern thront, auf dem Schleipenberg, hoch oben über dem Flusstal der Lenne, erklärt Marianne Dunkel. Sie nimmt uns mit auf eine kleine Besichtigungstour und erzählt erstmal von den Anfängen vor langer, langer Zeit.
Die Burg ist im Jahre 1240 entstanden, erbaut von Dietrich von Isenberg. Die Isenbergs mussten aus ihrer Burg flüchten, weil der Vater von Dietrich von Isenberg im Jahre 1225 im Gevelsberger Wald den Erzbischof von Köln erschlagen hat. Daraufhin musste er flüchten, wurde aber gefasst, wurde schrecklich gefoltert. Die Familie musste flüchten und hat sich dann hier von den Grafen von der Mark eine neue Burg gebaut.
Das Herzstück der mittelalterlichen Festung steht noch heute, ein dicker Steinturm, der sogenannte Bergfried.
Der Bergfried war schon 1240 da. Er gehört zu den Anfängen der Burg. Und wir sind gerade runtergegangen und sind durch über 3 Meter dicke Wände gegangen, denn der Bergfried war ja Schutzturm.
Bei Kriegen, bei Belagerungen zog man sich hier hinein zurück.
Viel, viel später, im Jahr 1811 nämlich, schlug der Blitz in den Bergfried ein. Bei den Wiederaufbauarbeiten kam dann die Hohenlimburger Attraktion zutage, die Schwarze Hand.
Ja, sie ist natürlich verbrannt, mumifiziert, sie ist total schwarz. Es fehlt ein Finger, der bei diesen Aufräumungsarbeiten wohl verloren gegangen ist. Sie sieht sehr gruselig aus und man sieht auch, dass am Handgelenk also wirklich ein scharfer Gegenstand die Hand vom Körper abgetrennt hat.
Generationen von Kindern haben vor der Schwarzen Hand gestanden und sich gegruselt. Generationen von Eltern haben ihren Sprösslingen die Schwarze Hand als abschreckendes Beispiel vorgeführt.
Und die Legende erzählt uns, dass diese Hand einem Edelknaben abgeschlagen worden ist von seinem Vater. Dieser Junge hat ständig die Hand gegen seine Mutter erhoben. Daraufhin hat der Vater irgendwann die Axt geholt und hat ihm die Hand abgeschlagen.
Soweit die Legende. In Wirklichkeit war das mumifizierte Stück Mensch wohl einst Beweismittel in einem Mordprozess, erklärt Schlossführerin Dunkel. Und fügt hinzu, dass die Schwarze Hand in Hohenlimburg längst nicht die einzige Gruselnummer ist. Da ist zum Beispiel die Weiße Frau, eine Gräfin aus dem 17. Jahrhundert, deren Geist Nacht für Nacht durchs Schloss irren soll. Und dann ist da auch noch die unterste Etage des dicken Turms.
Wir stehen jetzt im Kerker. Es ist gruselig, Spinnweben überall. Und wir sehen über uns zwei kleine weiße Gespenster, total eingesponnen mit Spinnweben. Aber für die Kinder ist es immer total interessant, diese Gespenster zu suchen. Die Gefangenen wurden nicht durch die Tür hineingelassen, durch die wir jetzt gegangen sind, sondern sie wurden von oben hineingelassen.
Diese finstere Verlieskammer, sie steht im krassen Gegensatz zum barocken Schlossbau aus dem 17. Jahrhundert. Da gehen wir jetzt mal rüber und sehen hohe Räume, große Fenster, edles Mobiliar. Ein Stück Wohngeschichte aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Nun sind wir im Fürstensaal, im schönsten Raum des Schlosses. Hier sieht man also das Barocke ganz deutlich hervorkommen und das ist wunderschön hier. Alle Einrichtungsgegenstände, Leuchter, Ofen, alle aus dem 18. Jahrhundert. Der Raum ist ausgestattet mit Delfter Kacheln. Nicht blau-weiße Delfter Kacheln, sondern helle Delfter Kacheln, die leicht ins Rosa gehen.
Die hatte der damalige Hausherr anbringen lassen, als Zeichen des Wohlstandes seiner Adelsfamilie, der Bentheim-Tecklenburg. Ihnen gehört Schloss Hohenlimburg noch heute, mittlerweile in der 24. Generation. Seit den 1920er Jahren schon haben die Fürsten ihr Schloss, zumindest teilweise für Besucher, geöffnet und bieten ihren Gästen heute neben kulturellem auch kulinarisches Vergnügen.
Im unteren Burghof befindet sich das Schlossrestaurant und zwar in den alten Stallungen. Und wenn Sie im Schlossrestaurant sind, können Sie auf dem Boden noch die ganz kleinen alten Steinchen sehen, so wie sie im 18. Jahrhundert gelegt worden sind. Also mit Stöckelabsätzen Vorsicht, aber sonst wunderschön anzusehen.
Wunderschön anzusehen ist vieles auf dem Schloss Hohenlimburg und auch drumherum. Das kann meine Kollegin Hilde Regeninter bestätigen. Die ist fürs Domradio da gewesen. Schloss Hohenlimburg liegt auf den ersten Hügeln des Sauerlandes am südlichen Rand des Ruhrgebiets in Hagen-Hohenlimburg. Als besondere Attraktion kann man auch spezielle Kindergeburtstagsführungen buchen, bei denen dann die kleinen Gäste zu Rittern und zur Burgfräuleins werden. Öffnungszeiten jetzt im Oktober und November sind samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Huch, das Wochenende steht schon wieder vor der Tür und das könnte man alles machen in den nächsten beiden Tagen.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende. Harry Potter im Odysseum Köln. Einmal auf Hagrids Stuhl sitzen, im Haus Gryffindor stehen oder den verbotenen Wald betreten. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt? Um in die Welt des berühmten Zauberschülers Harry einzutauchen, muss man nicht mehr nur durch Bücher oder Filme seine Fantasie anregen. Ein Besuch in der Ausstellung Harry Potter – The Exhibition im Kölner Odysseum lässt Realität und Fantasie verschmelzen. Geöffnet ist im Kölner Odysseum täglich ab 9 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Euro. Quirinus Mittelaltermarkt in Neuss. Eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Zwei Tage lang lassen Handwerker und Händler, Musiker und Gaukler die Vergangenheit in Neuss wieder lebendig werden.
Wie es sich für einen Mittelaltermarkt gehört, dürfen selbstverständlich Ritterkämpfe nicht fehlen. Im Markttreiben findet sich allerlei Kunsthandwerk, historische Holznachbildungen und Küchenutensilien. Die Tore des Marktes öffnen Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Der Eintritt am Neusser Freithof ist frei. Oktoberfest Xanten. Wiesenfeeling, Musik und gut bürgerliches Essen. Das gibt es auf dem Xantener Oktoberfest. An allen Wochenenden im Oktober kann man in der Römerstadt ein Stück bajuwarer Kultur erleben. Die Almhütte und der Biergarten sind für alle Gäste ohne Reservierung zugänglich. Am Sonntag wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Wiesen beginnt am Freitag und Samstag ab 17 und am Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt kostet an den ersten beiden Tagen ca. 30 Euro und am Sonntag ist er frei. Bad Lippspringer Stadtfest. Für ihr großes Stadtfest bauen die Bad Lippspringer ein großes Festzelt vor dem Rathaus auf. Der Bürgermeister macht den Anstich, dann folgt eine Irish Night. An allen vier Tagen gibt es in der Innenstadt und im Arminiuspark Kirmesvergnügen, Flohmärkte und Kleinkunst. Geöffnet ist Freitag bis Montag ganztägig, der Eintritt ist frei.
Domradio Reisewetter.
Es ist ja erstaunlich, wie schnell es einem gefühlsmäßig besser geht, wenn so ein bisschen die Sonne scheint. Und da können wir an dem heutigen Freitag ja schon einigermaßen zufrieden sein. Heiter, es regnet nicht, paar Wolken, okay, Stefan Quielitz. Wie sieht's denn aus? Heiter und wolkig, auch im Gemüt am Wochenende?
Ja, zumindest ist es erstmal der Samstag durchaus trocken und auch freundlich. Vielleicht sind ein paar mehr Wolken am Himmel morgen, aber immerhin, die Sonne kommt auch ein bisschen durch und es werden so 18, 19 Grad. Das ist für diese Jahreszeit eigentlich richtig schön und da kann man auch einen Ausflug machen. Und man muss hier bei uns im Westen Deutschlands keinen Schirm mitnehmen. Auch am Sonntagvormittag auf jeden Fall noch ähnliches Wetter. Und nachmittags droht dann aber wieder ein bisschen Gedröppele von oben.
18, 19 Grad, da lachen ja die Leute am Bodensee drüber. Die hatten gestern in Bregenz 28 Grad sind da gemessen worden. Lohnt es sich das Reisen an diesem Wochenende?
Ja, dieser Föhn, der blies in Bregenz oder am Alpenrand überhaupt, der ist so ein bisschen abgerissen. Also morgen ist es jetzt gerade in Bregenz oder am Bodensee gar nicht mal so freundlich. Die schaffen immer noch locker 20 Grad und am Sonntag ist dann auch da wieder mehr Sonne. Über die Alpen hinweg, also am Mittelmeer, da kommt man natürlich in diesen sommerlichen Flair nochmal so richtig schön rein. 28 Grad, eigentlich überall, wo man da so 27, 28 Grad, egal wo man ist, auf den Balearen oder auch in Griechenland. Wo es aber am Wochenende auch ganz schön ist und wo es sich lohnt, zumindest am Samstag vor allem, das ist die Nordsee. Da kommen richtig locker nochmal 8 bis 9 Stunden Sonne zusammen. Also eigentlich heißt das blauer Himmel von morgens bis abends. Und das aber bei Temperaturen, die dann so bei 16, 17 Grad liegen. Aber das ist so ein bisschen so der Tipp, vielleicht für morgen Samstag. Kann Sonntag schon wieder anders sein. Ich übernehme auch keine Garantie, aber ein Strandspaziergang zu dieser Jahreszeit, hups, der hat es dann in sich.
Keine Garantie für Nordsee übernehmen, kann ich noch mit leben. Aber wie sieht es denn aus mit einer Garantie für die nächste Woche hier bei uns?
Der Montag ist eigentlich auch noch, es geht ein bisschen mild weiter so, 20 Grad am Montag, das ist eigentlich auch ganz schön. Ist aber ein bisschen was unbeständiger, also es kann immer mal wieder ein bisschen frischen Regen geben von Westen. Und insgesamt, das ist natürlich jetzt im Oktober so, gehen die Temperaturen dann so im Laufe der Woche dann auch mal ein bisschen runter. Aber so richtig ein dickes Sturmtief und Herbsttief und was dann so aufs Gemüt schlägt, das ist noch nicht in Sicht.
Also es bleibt eigentlich herbstlich.
Freundlich herbstlich.
Freundlich herbstlich, genau. Kann man nicht meckern.
Man kann den Blättern beim sich verfärben zuschauen.
Und auch beim Fallen, wenn man viel Zeit hat.
Ja.
Stefan Quielitz, Dankeschön. Und falls Sie für das Wochenende, die Herbstferienwoche oder einfach so eine Radtour im Münsterland planen und nicht wissen, wie fange ich die Organisation an, welche Strecke, welches Hotel, dabei hilft jetzt seit Oktober im Münsterland ein neu entwickelter Tourenplaner von Münsterland Tourismus. Nur Start- und Zielort im Internet eingeben, die gewünschte Länge der Route, das Thema, das Sie interessiert und dann macht das System den Rest allein. Karten, Luftbilder, Streckenbeschreibungen, Sehenswürdigkeiten, alles dabei. Die Tour kann man dann speichern und später über eine Tourenplaner-App abrufen und sich dann auch navigieren lassen. Ja, und wenn Sie es noch bequemer möchten, um Radfahren geht es auch bei uns in der nächsten Woche in Domradio Reisen und zwar mit Pinsel und Pedale durch Brabant. Da müssen Sie noch nicht mal selber strampeln, das erledigen wir dann für Sie. Jetzt steige ich erstmal vom Sattel. Mein Name ist Heike Sikoni. Danke fürs Mitreisen.